Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wir müssen dringend anfangen, unsere Lebensmittel anders anzubauen. Das steht in einem wissenschaftlichen Bericht, der pünktlich herausgekommen ist zu einer globalen Konferenz zur Verhinderung der Wüstenbildung ab heute in Saudi-Arabien. Mitgearbeitet an dem Bericht haben unter anderem Fachleute vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie sagen, das Wohlergehen von Umwelt und Mensch ist in Gefahr, denn wir verlieren immer mehr fruchtbaren Boden. Der ist aber Voraussetzung dafür, die Menschheit zu ernähren. Die Forschenden rufen zu einer schnellen Kurskorrektur bei der Landnutzung auf. Das sei auch wichtig, um andere Bereiche zu schützen, wie das Klima, die Artenvielfalt und die Süßwasservorräte. Die Forschenden zählen auf, was getan werden sollte. Dazu gehört Abholzung bekämpfen und Torflandschaften renaturieren. Außerdem muss die Landwirtschaft nachhaltiger werden. Die Politik könne etwa über Subventionen dafür sorgen, dass weniger Wasser verbraucht und weniger schädlicher Dünger verwendet wird. Blauwal, Buckelwal, Pottwal kennt man alles, aber es gibt auch unbekanntere Walarten. Den Behamonde Schnabelwal zum Beispiel. Der ist selbst für Forschende eine Sensation, denn im Meer wurden noch nie lebende Exemplare gesichtet. In Neuseeland ist Mitte des Jahres ein toter Behamonde Schnabelwal angespült worden. Auch das ist bis jetzt nur ein paar Mal passiert. Das 5 Meter lange Tier liegt seitdem in einer speziellen Gefriertruhe. Und heute hat ein Forschungsteam damit angefangen, den Kadaver zu untersuchen. Es ist die erste Autopsie eines vollständig erhaltenen Exemplars dieser Art. Die ganze Woche lang wollten die Fachleute jetzt versuchen, Wissenslücken zu schließen. Wie ist der Behamonde Schnabelwal gestorben? Wie ist er aufgebaut? Was ist er? Und was lässt sich über sein Verhalten herausfinden? Bei der Autopsie sind auch Vertreter der indigenen Maori dabei. Für sie sind die Wale ein Geschenk der Ozeangottheit. Sie stehen den Forschenden beratend zur Seite und achten darauf, dass der Wal respektvoll behandelt wird. Holz kann leuchten. Das hat schon Aristoteles im alten Griechenland vor 2400 Jahren beobachtet. Der Grund sind spezielle Pilze, die sich von verfaulendem Holz ernähren. Wenn sie das im Holz enthaltene Lignin abbauen, produzieren sie den Stoff Luziferin und der leuchtet grünlich, wenn er mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Schweizer Forschende haben es jetzt zum ersten Mal geschafft, diesen natürlichen Prozess nachzuahmen und leuchtendes Holz herzustellen aus leichtem Walserholz und einem Ringluziferin. Hallimaschpilz. Als das Holz nach 3 Monaten im feuchten Brutschrank wieder mit Luft in Kontakt kam, fing es an, grün zu leuchten. Nach maximal 7 bis 10 Tagen hörte der Effekt allerdings wieder auf. Jetzt arbeiten die Forschenden daran, die Leuchtkraft zu steigern, um das Holz vielleicht irgendwann in Schmuck oder Möbeln zu verarbeiten. Millionen Menschen weltweit leiden sehr lange an den Folgen einer Corona-Infektion. Forschende der Uni München und vom Helmholtz-Zentrum dort haben jetzt herausgefunden, woran das liegen könnte. Mithilfe einer neuen KI-gestützten Bildgebungstechnik konnten sie zeigen, dass das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus bis zu 4 Jahre in den Hirnhäuten und im Knochenmark des Schädels bleibt. Diese Ablagerungen könnten chronische Entzündungen im Gehirn auslösen und das Risiko für Schlaganfälle erhöhen. Außerdem vermuten die Forschenden, dass das Gehirn dadurch schneller altert. Bei Mäusen konnten mRNA-Impfstoffe die Anreicherung des Spike-Proteins im Gehirn deutlich reduzieren, aber nicht ganz vermeiden. Die Forschenden wollen untersuchen, ob das auch für den Menschen gilt und hoffen auf neue Behandlungsansätze. Licht besteht aus Photonen. Sie tragen elektromagnetische Strahlung mit sich und lassen es so Licht werden. Aber wie sieht so ein Photon aus? Das konnte bisher niemand beantworten, auch weil Photonen extrem wandelbar sind. Form und Farbe und ob es überhaupt Photonen gibt, hängt davon ab, wie ihre Umgebung aussieht. Jetzt haben Physikerinnen und Physiker der Universität von Birmingham mithilfe eines Computermodells zum ersten Mal ein Bild eines einzelnen Lichtteilchens generiert. Es sieht aus wie eine Zitrone, das gilt allerdings nur für dieses eine spezielle Photon. Die Forschenden sagen, dass ein Photon in einer anderen Umgebung ganz anders aussieht. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass man die Merkmale von Photonen gezielt anpassen kann, indem man ihre Umgebung verändert. Die Forschenden sagen, dass ihre Arbeit hilft, die Interaktion von Licht und Materie besser zu verstehen und auch, wie Licht sich im Nahen und Fernen ausbreitet. Das könnte helfen, neuartige Lichtsensoren oder bessere Solarzellen zu entwickeln. Um Katzen mit rötlichem Fell ranken sich viele Mythen. Sie sollen besonders eigenwillig sein und außerdem meistens männlich. Das erste lässt sich wissenschaftlich kaum überprüfen, aber das zweite stimmt. Und das hat genetische Gründe. Das Gen, das für die rötliche Fellfarbe verantwortlich ist, sitzt nämlich auf dem X-Chromosom. Weil Kater nur eins davon besitzen, gibt es in ihrem Fell keine Farbmischungen. Deshalb sind ganz rötliche Katzen meistens männlich. Weibliche Katzen können dagegen Farben von beiden Elternteilen erben und haben oft nur rote Flecken im Fell. So weit, so einfach. Bisher war das alles aber nur eine Vermutung. Erst jetzt berichten zwei unterschiedliche Forschungsteams, dass sie unabhängig voneinander das Gen identifizieren konnten. Es ist an vielen Mechanismen der Embryonalentwicklung bei Säugetieren beteiligt. Dass es auch Auswirkungen auf die Farbe von Haut und Haar haben kann, ist neu.
Deutschlandfunk Nova.